Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zu unserer Sendung für politische Literatur. Wie sollten wir dem Klimawandel begegnen? In unserer Haltung wie auch in unserem Verhalten. Mit dieser Frage beschäftigt sich das neue Buch des Klima- und Atmosphärenforschers Michael E. Mann. Er möchte weg von der Untergangsstimmung und meint, wir könnten das Ruder noch rumreißen. Die Hindernisse auf diesem Weg seien weder physikalischer noch technologischer, sondern nur politischer Natur, wie Mann in einem Vortrag zum Buch ausführt.
The obstacles are not physical, they're not climate physics. They're not technology. We've got the technology to decarbonize our world. They're entirely political at this point. And political obstacles can be overcome.
Der Forscher und Buchautor Michael E. Mann. Mit dem Autor Lowell Zwecker habe ich über sein Buch Die Macht der Machtlosen gesprochen. Ebenfalls ein optimistischer Ansatz mit Blick auf die Zukunft, denn das Buch zeigt vor allem im Zusammenhang mit dem Problem der Ungleichheit, wie das Engagement von Einzelnen sehr viel in Bewegung setzen kann. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über Selbstausbeutung und 24-7-Kult in der Politik sowie ein Kinderbuch über Menschenrechte. Michael E. Mann ist Professor an der University of Pennsylvania. Als Klimaforscher berühmt wurde er durch seine Hockeyschlägerkurve. Ein sehr eingängiges Diagramm, das zeigt, wie der Mensch in das Klimageschehen eingreift. Wir haben Ihnen bereits seine Bücher »Der Tollhauseffekt« und »Propagandaschlacht ums Klima« vorgestellt. Nun geht es ihm um einen anderen Aspekt des Klimawandels. Mann meint, die Zahl der Klimaleugner nehme zwar ab, dafür wachse aber die der Katastrophenpropheten. Und so bemüht er sich in seinem neuen Buch Moment der Entscheidung, wie wir mit Lehren aus der Erdgeschichte die Klimakrise überleben können, das Ganze etwas zurechtzurücken. Dagmar Röhrlich hat das Buch für uns gelesen.
Angst, sogar Panik, Hoffnungslosigkeit. So reagieren inzwischen viele, vor allem junge Menschen, auf den anthropogenen Klimawandel. Schlagzeilen wie
Forscher warnen vor verheerendem Kipppunkt bei Strömungen im Atlantik.
Oder auch
Weltuntergangsgletscher schmilzt. Forschungsteam entdeckt Ursprung und äußert düstere Prognose.
Genau solche Formulierungen können ja auch eine regelrechte Untergangsstimmung auslösen. Und das, so urteilte Michael Mann mit seinem neuen Buch, Der entscheidende Moment, ist gefährlich.
Die größte Bedrohung für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen besteht heute nicht mehr in der Leugnung, sondern in Verzweiflung und Untergangsstimmung, die auf der fehlerhaften Vorstellung beruhen, dass es zu spät sei, etwas zu tun.
Der Autor will Realismus und Vernunft in die Debatte bringen. Ja, der menschengemachte Klimawandel ist gefährliche Realität. Und ja, wir müssen handeln. Aber auch, nein, wir sind nicht verloren. Wir haben es in der Hand, das Ruder herumzureißen. Autor Michael Mann ist Klimaforscher an der Penn State University und durch die Hockeyschlägerkurve weltberühmt geworden. Das eingängige Diagramm stellt die Entwicklung der Durchschnittstemperatur auf der Nordhemisphäre dar. Für einen Großteil der vergangenen 1000 Jahre blieb sie recht stabil, um dann im 20. Jahrhundert nach oben zu schießen.
Es gibt keine bessere Darstellung des gewaltigen Einflusses, den wir heute auf unser Klima haben, als die Hockeyschlägerkurve. Es bedarf keines Verständnisses der Komplexität und der Feinheiten des Klimasystems der Erde, um zu verstehen, was diese Grafik aussagt. Wir stören das Klima unseres Planeten auf gravierende Art und Weise.
Nun schaut Michael Mann auf Daten jenseits des Hockeyschlägers, wie er schreibt. Dafür vergleicht er unsere heutige Zeit mit Klimakatastrophen der Erdgeschichte und sucht nach Lehren für die Gegenwart. Etwa aus dem sogenannten Paläozän-Eozän-Wärmemaximum, kurz PETM, vor 55 Millionen Jahren. Es gilt zwar als die beste natürliche Analogie für den vom Menschen verursachten Klimawandel, doch Michael Mann zieht aus dem Geschehen die Lehre, dass heute manche Befürchtungen nicht eintreten werden. Etwa, dass aus dem Meeresboden schlagartig gigantische Mengen des Klimagases Methan freigesetzt werden, durch die der Klimawandel endgültig aus dem Ruder läuft. An anderer Stelle ist das Geschehen dann doch vergleichbar.
Obwohl der wesentliche CO2-Anstieg, der zum PETM führte, weniger als 20.000 Jahre dauerte, blieben die CO2-Konzentrationen und die globale Durchschnittstemperatur mindestens 100.000 Jahre lang auf Treibhausniveau, also fünfmal so lange.
Das ist auch heute so. Was die Menschheit anrichtet, bliebe selbst dann weit über unsere Lebenszeit hinaus wirksam, wenn wir von dieser Sekunde an nichts mehr emittieren würden. Deshalb rät Michael Mann zum Einsatz von Methoden wie dem CCS, also der Abscheidung und unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid, um es aus der Atmosphäre zu entfernen. Überhaupt die Technologien. Sie sind für den Autor ein Weg aus dem drohenden Chaos heraus.
Wir verfügen über das technologische Know-how, um die kohlenstoffhaltigen Emissionen in der globalen Wirtschaft zu vermindern und uns von der schädlichen Verbrennung fossiler Brennstoffe abzuwenden, hin zu sauberer Energie und einer klimafreundlichen Landwirtschafts- und Landnutzungspolitik. Die Hindernisse sind nicht technologischer Natur, sie sind politisch.
Der Blick zurück in die Erdgeschichte beweise, dass das Klima bis zu einem gewissen Grad resilient ist und dass der Klimawandel zwar eine Krise ist, jedoch eine lösbare Krise. Dann wendet sich Mann auch der Menschheitsgeschichte zu. Er untersucht verschiedene Kulturen und Zivilisationen, von den Sumerern über die Römer, von den Anasazi bis hin zu den Nordmännern auf Grönland. Er warnt davor, einen einzigen Faktor als ausschlaggebend für den Niedergang zu benennen.
Wir müssen uns jedoch vor einem gewissen Klimadeterminismus hüten, der besagt, dass jedes bedeutende historische Ereignis, jeder gesellschaftliche Anfang oder Zusammenbruch ausschließlich durch die Brille des Klimawandels interpretiert werden kann. Wir müssen immer die Komplexität des menschlichen Verhaltens und der soziopolitischen Dynamik berücksichtigen, die gesellschaftliche Veränderungen bewirken.
Michael Mann hat durchaus einen eigenen Blickwinkel auf Erdgeschichte und Geschichte. Andere ernsthafte Klimaforscher und Historiker kommen zu anderen Schlussfolgerungen, etwa wenn es um Lalia geht, die spätantike kleine Eiszeit. Die soll ausgelöst worden sein durch eine Serie schwerer Vulkanausbrüche und wird von der maßgeblichen Forschergruppe im Zusammenhang mit einer Krise im Oströmischen Reich gebracht. Eine Krise, deren Existenz Michael Mann negiert. Doch so etwas macht das Buch nicht weniger spannend und lesenswert. Es ordnet ein, macht durch den Blick zurück Mut, endlich gegenzusteuern.
Wir haben auch deutliche Vorteile gegenüber den vergangenen Zivilisationen, denn im Gegensatz zu ihnen sind wir in der Lage, die Zukunft vorauszusehen.
Nur vielleicht sollte man das englische Original nehmen, Our Fragile Moment. Bei der Übersetzung sind durchaus peinliche Patzer unterlaufen. Harmlos ist, dass der Plural von Eisschild Eisschilde ist und nicht Eisschilder. Gröber sind da schon die vorarmischen Muscheln. Der Blick in das Original macht klar, dass es nicht um irgendwelche rätselhaften Muscheln geht, sondern um die Schalen mariner Einzeller, die in der Klimaforschung eine große Rolle spielen. Und diese Liste ließe sich fortsetzen.
Und hier die bibliografischen Daten zum Buch Michael E. Mann, Moment der Entscheidung. Wie wir mit Lehren aus der Erdgeschichte die Klimakrise überleben können. Im Ökom Verlag erschienen, übersetzt von Matthias Hüttmann und Tatjana Abarsua. 377 Seiten, 34 Euro. Rezensentin war Dagmar Röhrlich. Seit einigen Jahren können Hörerinnen und Hörer dem Deutschlandfunk ein bestimmtes Thema zur Berichterstattung setzen. Das Denkfabrik-Thema. Und 2024 geht es dabei um Visionen für eine bessere Zukunft. Und dazu passt der folgende Titel, Die Macht der Machtlosen von Lowell Zwecker. Es handelt von Aufbegehren gegen Ungleichheit, von Abgeben zugunsten Benachteiligter mit Zugewinn für alle. Lowell Zwecker sucht Beispiele aus der Geschichte und leitet daraus Ideen und Haltungen ab, die uns für heutige Herausforderungen dienen könnten. Und der Autor stellt drei Bewegungen heraus, die mehr Gleichheit für Millionen Menschen und deren Nachkommen gebracht haben. Die Abschaffung der Sklaverei, die Frauenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung. Und am Anfang des Buches steht die Geschichte eines Mannes, der immer mal wieder im Zusammenhang mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA genannt wird, Benjamin Lay. Ein weißer Mann, der sich im 18. Jahrhundert für die Abschaffung der Sklaverei engagiert hat. Er ist also der erste in einer Reihe von Menschen, die Lowell Zwecker als mutige und kreative Aufbegehrende vorstellt. Und ich habe den Autor im Gespräch gefragt, warum er gerade Lay prominent an den Anfang setzt.
Also Benjamin Lay ist wahrscheinlich der erste abolitionistische Aktivist und wohl auch der erste Aktivist im modernen Sinne überhaupt. Und er hat durch besondere Aktionen im 18. Jahrhundert eben auf das Schicksal der Sklaven aufmerksam gemacht und auch immer wieder geschafft, da Empathie hervorzurufen, wo die Leute eben nicht empathisch waren. Er hat das mit sehr kreativen und auch teilweise extremen Aktionen gemacht. Also zum Beispiel, er ist einmal in eine Versammlung der Quäker, der Glaubensgemeinschaft, der er angehörte, gegangen und hat dort ein Schwert gezogen, was schon mal ein Affront war in dieser pazifistischen Glaubensgemeinschaft, und hat dann gerufen, Gott soll das Blut all jener vergießen, die Sklaven halten, und hat dann auf eine Bibel eingeschlagen, die er dabei hatte, und aus der ist verblüffenderweise Blut gespritzt. Er hatte diese Bibel vorher also
Special
vorbereitet.
Mit, in der Zeit schon.
Genau, das sind so die ersten Anfänge des Aktivismus, aber er hat auch extremere Sachen gemacht. Er hat sich zum Beispiel bei eisiger Kälte rausgesetzt mit kurzen Hosen und barfuß, und als dann seine Glaubensbrüder und Schwestern vorbeigekommen sind, sagten, zieh dich warm an, du wirst krank, hat er gesagt, mit mir schützt dir Mitleid vor, aber mit den Sklaven, die er auf den Feldern schuften lasst, nicht, denen gibt er keine Bekleidung. Und so hat er immer wieder versucht, eben ein Mitgefühl über den engeren Bekanntenkreis auch auszuweiten, was damals und wie wir wissen heute nicht unbedingt immer so üblich ist. Und er hat dann Netzwerke geknüpft, auch also in Pennsylvania, seinem Heimatstaat, und dann zusammen mit anderen Aktivisten geschafft, dass dieser Staat dann der erste in den USA war, also damals noch nicht USA, aber in Nordamerika, der sklavenfrei wurde, 1780.
Nun ist ja auch seine Perspektive sehr interessant, weil er ja kein direkt Betroffener war. Und sie bringen eben auch die Geschichten von Menschen, direkt Betroffenen oder auch eben sekundär Betroffenen wie Lay, der als Weißer diese Ungerechtigkeit sah, aber eben nicht selber darunter zu leiden hatte. Und für Fälle wie ihn schreiben sie, ich zitiere mal, oftmals war es ein Verzicht, ein Aufgeben und Loslassen von überschüssigen Ressourcen, von Privilegien und Macht, das am Ende Gewinn für alle brachte. Und das ist auch so ein zentrales Motiv bei Ihnen im Buch. Sie nennen das auch an anderer Stelle Abgabegewinn. Können Sie uns mal genau erläutern, wie das funktioniert?
Ja, also der Begriff Abgabegewinn, den gibt es ja eigentlich gar nicht, oder zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen.
Klingt, als hätte es den immer schon gegeben.
Ja, und als könnte man ihn in der Steuererklärung ankreuzen oder sowas. Aber das ist einfach die Idee, die sozusagen von den Abolitionisten besonders auffällig propagiert wurde, auch von einem Mitstreiter von Benjamin Lay namens John Woolman, der einfach versucht hat, schon relativ früh, also historisch, einfach zu zeigen, dass man, wenn Privilegierte das abgeben, dann gewinnen letztendlich alle. Also damals noch so ein bisschen unter dem christlichen, religiösen Vorzeichen. Er hat zum Beispiel gesagt, dieser John Woolman, wenn ich jetzt sehr viel teures Eigentum habe und das mir jemand stiehlt, dann ist es dessen Sünde, aber eben auch meine Sünde, weil ich ihn sozusagen dazu gebracht habe, dadurch, dass ich übermäßige Ressourcen bei mir versammelt habe, dieses Verbrechen zu begehen. Und er hat dann daraus sozusagen im nächsten Schritt versucht zu folgern, zu sagen, und deshalb ist es, wenn man etwas abgibt, kann man sozusagen solche Sünden vermeiden. Also natürlich in diesem damaligen Duktus, heute würde man nicht mehr so von Sünde reden, aber im weiteren Sinn geht es eben darum, dass man sich dann selber auch mehr Freiheiten schafft, dass man eben weniger Angst haben muss um sein Eigentum und weniger Misstrauen herrscht im Umfeld. Und solche Dinge haben die Abolitionisten eben sehr früh forciert und auch versucht, in die Politik als sozusagen Motiv und Antrieb mit reinzubringen.
Sie stellen Menschen oder Gruppen vor, die etwas angestoßen haben, die Dinge in Bewegung brachten oder die zumindest anderen später, als die Zeit reifer war für Veränderungen, Vorbild waren. Und so lernen wir auch Mother Jones kennen, die sich bei Bergarbeiterstreiks engagiert hat. Und sie schreiben, ein Staatsanwalt nannte sie mal im Alter von 65 Jahren die gefährlichste Frau Amerikas. Was war das für eine Figur und was können wir heute von ihr lernen?
Also sie wiederum, Martha Jones, war der Gewerkschaftsbewegung durch ursprünglich ihren Mann verbunden, der ein Eisengießer war. Und sie hat ein furchtbares Schicksal gehabt. Also ihr Mann ist gestorben, ihre 4 Kinder sind gestorben in einer Gelbfieberepidemie. Sie hat sich jahrelang durchschlagen müssen, hatte eine Schneiderei, die ist dann im großen Feuer von Chicago abgebrannt. Und dann, wie Sie schon sagten, ist sie im Alter von Anfang 60, hat sie sich immer mehr in der Gewerkschaftsbewegung engagiert, ist in mehreren Gewerkschaften Mitglied geworden und hat da eine besondere Position eingenommen, weil sie eben dieses in Anführungsstrichen Mütterliche hatte, weil sie schon ein gewisses Alter hatte und weil sie auch so einerseits sehr agitatorisch, aggressiv, wenn man so will, aufgetreten hat und weil sie fragen, was man daraus lernen kann. Sie hat es geschafft, sehr viele sehr unterschiedliche Menschen so zusammenzubringen. Also sozusagen nicht nur die, ich sage jetzt mal, die extremen Sozialisten, Anarchisten, wie auch immer, sondern eben auch andere. Und das hat sie beispielhaft getan, als sie einmal einen Kinderkreuzzug, einen sogenannten, organisiert hat, 1903, wo sie mit ungefähr 300 Kindern von
Arbeiterkinder.
Genau, Arbeiterkindern, um auf die Missstände hinzuweisen, dass die eben, 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet haben und keine Arbeitsschutzmaßnahmen gab und natürlich völlig unterbezahlt waren. Und da hat sie diesen Zug organisiert, der zur Sommerresidenz des damaligen Präsidenten Theodore Roosevelt gehen sollte. Und auf diesem Zug waren eben diese Kinder, von denen waren einige so gekleidet wie die Soldaten von 1776 beim amerikanischen Befreiungskrieg. Und damit hat sie schon mal an Patrioten appelliert. Und dann hat sie es auch noch geschafft durch ihr Auftreten eben, das berichtet sie dann selber in ihrer Autobiografie, dass eben auf dem Weg Schaffner sie in den Zügen mitfahren haben lassen, Polizisten ihren Frauen zu Hause von dem Schicksal dieser Kinder erzählt haben und dann sind die Frauen mit, Sandwiches gekommen und haben denen geholfen. Und sie hat es also geschafft, auf diesem Marsch sehr unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung sozusagen für sich zu gewinnen und für sich einzunehmen. Also es erinnert so ein ganz klein wenig an heutige Bewegungen wie Omas gegen Rechts oder Wall of Moms, also wo sozusagen für rechtere Denker oder so unverdächtige Leute dann eben auch eine größere Front oder eine größere gemeinsame Bewegung herstellen können.
Sie sprechen immer von den einfachen Leuten, die sich engagierten. Wen möchten Sie mit diesem Label heute ansprechen?
Also ganz grundsätzlich sind damit Leute gemeint, die eben nicht, sei es durch eine Amtsgewalt oder sei es durch viel Geld oder auch, was mich selber bei der Recherche eigentlich immer wieder erstaunt hat, durch eine im konventionellen Sinne hohe Bildung Macht hatten, sondern eben diese Macht anders erzeugt haben oder generiert haben. Und einfache Leute meine ich eigentlich ganz grundständig in der Duden-Bedeutung, nämlich einfach im Sinne von nicht mit besonderen Privilegien ausgestattet. Zum einen, das ist die eine Duden-Bedeutung, und die andere ist nicht viel Aufhebens um sich machend, also bescheiden bleiben. Denn diese Leute, die man irgendwie als Heldinnen und Helden bezeichnen kann, hatten aber selber gar nicht so diesen Anspruch. Weder wollten sie irgendwie ganz oben im Scheinwerferlicht stehen, noch wollten sie für sich Privilegien, was bei anderen Revolutionären, wie wir wissen, ja anders ist, bei Revolutionsführern und so weiter. Und das macht sie auch aus. Sie wollten auch nicht mal den sozialen Aufstieg in dem Sinn schaffen, sondern sie wollten da, wo sie sind, anfangen, etwas in Bewegung zu setzen.
Man liest es auch so ein bisschen wie ein Ansporn, mehr Verantwortung zu übernehmen. Kommt das hin?
Ja, klar, optimalerweise schon, dass man eben sieht, dass man an jeder Stelle irgendwo anfangen kann. Also um nochmal auf den Benjamin Lay vom Anfang zu kommen, der hat ja wirklich im Kleinen erstmal gewirkt und kleine Aktionen in seinem Umfeld gemacht. Und er hat dann zum einen eben Leute schon gewinnen können und er hat eben aber auch sozusagen das Glück, wenn man so will, gehabt, dass er den Benjamin Franklin kannte und mit dem sozusagen sich angefreundet hat, dem späteren Vater der Vereinigten Staaten, und konnte den dann überzeugen. Das heißt, es gibt immer so die Möglichkeit, dass man irgendwo scheinbar ganz klein und hoffnungslos anfängt und dann setzt sich das doch irgendwie fort und kann auch in ganz andere Bereiche vordringen.
Ihre Big Three, Abolitionismus, Frauenbewegung, Gewerkschaftsbewegung, die verzeichneten ihre Erfolge ja, wie Sie schreiben, ab dem 18. Jahrhundert. Den Ursprung für ein Eintreten gegen Ungleichheit sehen Sie aber im 14. Jahrhundert und Sie nennen das unterschätzte Jahrhundert. Warum?
Ja, also unterschätzt in dem Sinn, dass wir, glaube ich, wenn wir so spontan denken, wann hat sich denn so in der Neuzeit oder in der frühen Neuzeit so ein großer Schub an Veränderung und Befreiung vollzogen, dann denken wir so, glaube ich, tendenziell an die Renaissance, also jetzt einfach gesagt 16. Jahrhundert, wir denken an die Reformation und Humanismus und das 14. Jahrhundert, was ja sozusagen ein bisschen davor liegt, das hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ist eigentlich, also was die soziale Ungleichheit betrifft, eigentlich viel relevanter oder früher natürlich dran als die 16. Jahrhundert. Nämlich im 1381 gab es in England die sogenannte Peasants' Revolt. Das war also der Bauernrebellion und das waren nicht nur Bauern, aber eben auch andere Handwerker und niedrige Bedienstete. Und die haben zum ersten Mal in der Geschichte politisch den Slogan gehabt, dass man den Adel als Status und als Privileg aufheben muss. Die hatten diesen Spruch, als Adam Grub und Eva Spann, wer war da der Edelmann? Und dann haben sie noch hinzugefügt, also von Anbeginn an waren die Menschen eigentlich von Natur aus gleich und die Leibeigenschaft wurde nur durch die Machenschaften übler Männer sozusagen etabliert. Und allein dieses Statement und diese ganzen Bewegungen, die es im 14. Jahrhundert gab, die sind eigentlich extrem fortschrittlich, in Anführungsstrichen, aus heutiger Sicht. Und deshalb habe ich es also zugespitzt, für mich das unterschätzte Jahrhundert genannt.
Mein Lieblingsmotiv in Ihrem Buch ist ja Robin Hood. Da holen Sie sich eben auch aus dem 14. Jahrhundert, aus den Geschichten um Robin Hood, die Idee der Umverteilung. Und Sie nennen das auch Robin Hoodismus. Ich bringe da nochmal ein Zitat. Aus heutiger Sicht könnte der Robin Hoodismus Ausgangspunkt für eine neue Erzählung, für eine gerechtere, fairere Gesellschaft sein. Aus ihm ließe sich ein übergreifendes Narrativ samt emotionaler Strahlkraft für eine bessere Zukunft ableiten. Das klingt natürlich erstmal zu schön, um wahr zu sein. Und da muss ich Sie natürlich fragen, was Sie so optimistisch macht, dass diese Idee, umzuverteilen, die sich ja bisher in der Geschichte nur, ja, sagen wir mal, begrenzt durchgesetzt hat, dass man die aber anschieben könnte und dass man wirklich Verbündete dafür findet.
Nun ja, wie Sie richtig sagen, das ist wirklich völlig irre, dass die Umverteilung eigentlich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn man jetzt einfach die Einkommensungleichheit betrachtet, sich so gut wie nicht verändert hat, seit dem alten Ägypten zugespitzt gesagt, also und auf globale Verhältnisse heute bezogen. Aber die Hoffnung, naja, die nimmt man eben aus diesen Geschichten, die jetzt für mich teilweise auch überraschend waren, aus diesen früheren Zeiten, wo schon mal kleine Sachen angeschoben wurden oder dann eben auch große. Und Robin Hood, die Figur kennt, glaube ich, jeder, die verbindet eben einige Eigenschaften, also die verbindet Elemente des Urchristentums, der Gleichheit aller, der Seele. Das ist nicht wie ein Sozialismus oder Staatssozialismus in dem Sinn, sondern es ist mehr so wie so ein Anarchosyndikalismus oder sozusagen eine Mischform von kapitalistischen Elementen, unternehmerischen Elementen und sozialistischen Elementen. Und da denke ich, dass das zumindest eine Richtung ist, ja, auf die man hoffen könnte oder die Hoffnung stiften könnte.
Eine ganz interessante Bewegung, die Sie ausgegraben haben, Stichwort Graben, die Diggers, das sind aber keine Goldsucher, sondern das waren Menschen, die brachliegendes Land bewirtschafteten, bildeten offenbar auch Kommunen, waren basisdemokratisch und die gingen in ihren Forderungen sehr weit, wurden leider auch niedergeschlagen. Aber den Diggers räumen Sie sehr viel Platz in Ihrem Buch ein, obwohl sich eben diese Bewegung nicht durchgesetzt hat. Warum ist Ihnen das trotzdem so ein herausragendes Beispiel?
Ja, also zum einen schlicht, weil sie eben 1649, also mitten im 17. Jahrhundert, mitten in Zeiten des Absolutismus, wenn man so will, diese Kommune gegründet haben, in der sie Land sozusagen besetzt haben, das brach lag oder das Landbesitzer eingehegt haben, also Enclosures nannte man das, und das damit sozusagen den ärmeren Leuten entzogen wurde und da diese Kommune aufgebaut haben und eben ja wirklich auch innovative Ideen hatten, was bis heute, glaube ich, relevant sein könnte, dass sie zum Beispiel sagt, man sollte eigentlich eine Unterstützung dafür schaffen, dass arme Menschen in die Parlamente kommen. Es gab ja damals schon ein Parlament, die war natürlich ganz anders als heute und da durften ja nur sehr geringe Anteil der Bevölkerung überhaupt wählen und noch ein geringerer Anteil der Bevölkerung kam hinein und die hatten zum Beispiel diese Idee, ein Stipendium für Leute zu erschaffen, damit sie auch mit ungünstigeren materiellen Voraussetzungen ins Parlament kommen können. Und das finde ich einfach sehr progressiv aus heutiger Sicht. Und wie wir wissen, ist das ja heute noch ein Problem, dass in den Parlamenten eben die weniger privilegierten Schichten völlig unterrepräsentiert sind. Und das natürlich die Politik und Entscheidungen stark beeinflusst.
Man fragt sich beim Lesen, wie haben Sie all diese Geschichten zusammengestellt und gesucht, die Ihre Thesen stützen?
Ja, also das ist wie so oft eine bunte Mischung. Also bei Robin Hood im 14. Jahrhundert, da hatte ich sowieso schon mal früher recherchiert, weil ich mal ein Buch über Robin Hood schreiben wollte und dann habe ich sehr viel Stoff angesammelt und dann hatte ich doch ein verkäuflicheres Thema und dann habe ich es wieder fallen lassen. Da hatte ich also schon aus diesem persönlichen Interesse, das übrigens auch daher kommt, dass ich sozusagen früh von meiner englischen Mutter mit irgendwie Robin Hood-Geschichten versorgt wurde. Da hatte ich so ein vorgeprägtes Interesse und dann, ja, es ist wirklich so ein Zusammensammeln. Man liest einfach dicke Wälzer über Abolitionismus, die in irgendeiner University Press erschienen sind, von Leuten jahrelang recherchiert haben, aber stößt auch mal zufällig, sei es, also bei mir zumindest auch mal antiquarisch oder sonst so, auf irgendwie ein kleines tolles Buch, wie zum Beispiel von Domitila Chungara, einer bolivianischen Minenarbeiterfrau, die ein Hausfrauenkomitee in den 70er Jahren gegründet hat und damit dann geschafft hat, den damaligen Diktator abzusetzen, weil sie einen Hungerstreik initiiert hat. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wenn man mir erlaubt zu sprechen. Und das habe ich, glaube ich, irgendwo zufällig mal gefunden. Und da war ich dann natürlich auch ganz begeistert. Und manchmal sind es auch so Zufälle.
Was bedeutet Robin Hoodismus heute? Sie schreiben zum Beispiel von progressiver Besteuerung von Vermögen und Erbe, von Einkommensdeckelung. Was könnte noch darunter fallen?
Die ganz andere Besteuerung müsste es natürlich sein. Und das, was ich gerade gesagt habe, sowas wie Stipendien, damit andere Leute in andere Machtpositionen kommen. Und dann gibt es ja Modelle, die ja schon diskutiert werden, wie Bürgerräte oder eben auch genossenschaftliches Wirtschaften. Das wird ja auch schon gemacht und das müsste einfach viel stärker forciert werden. Und es gibt ja auch Modelle schon, wo Mischformen betrieben werden, wie in der spanischen Riesengenossenschaft Mondragon, der größten Genossenschaft der Welt mit 70.000 Mitarbeitern, wo beispielsweise der CEO, also der am besten Verdienende in dem Riesenunternehmen, nur, muss man heutzutage ja sagen, 6-mal so viel wie der am niedrigsten Verdienende bekommt und nicht eben 400-mal so viel, wie es in den USA üblich ist. Und es gibt ja schon solche Schritte und auf die versuche ich auch in meinem Buch aufmerksam zu machen.
Wo, Herr Zwecker, sollten wir jetzt beginnen? Woher bekommen wir jetzt diese mutigen Menschen, beziehungsweise, wie Sie sie nennen, die echten Spinner mit ihren verrückten Ideen, die wiederum Verbündete finden, um diese allgemeine Trägheit, von der Sie auch sprechen, zu überwinden?
Ja, woher bekommt man die? Also es gibt's ja immer wieder. Also es gibt ja Leute, die Irres leisten. Also ob das jetzt Leute sind wie Scott Warren von No More Deaths Bewegung in der Wüste von Arizona, die da für Geflüchtete aus Mexiko Wasser und Lebensmittel deponieren und denen helfen, obwohl sie dafür riskieren, für 20 Jahre im Gefängnis zu landen und so weiter wegen unerlaubter Fluchthilfe. Also es gibt ja so allerlei Bewegungen und Menschen, die da sehr Beachtliches auf die Beine stellen. Ich versuche ja auch zu schildern, wie sich das durchzieht von, sagen wir mal, vom 14. Jahrhundert bis heute, dass eigentlich immer wieder irgendwo solche Leute auftauchen, die sowas machen. Und man sollte sie vielleicht einfach nur stärker beachten und vielleicht auch, damit man eine Sensibilität dafür entwickelt, beispielsweise die Diggers, die vorher erwähnten, die Kommune des 17. Jahrhunderts, einfach auch mal auf Lehrpläne setzen. Nicht? Also, dass man einfach auch eine Sensibilität dafür kriegt, wie wichtig sowas ist gesellschaftlich.
Lowell Zwecker war das, Autor des Buches »Die Macht der Machtlosen – Eine Geschichte von unten«, im Tropenverlag erschienen, Umfang 413 Seiten, Preis 26 Euro. Burnout, das ist längst auch unter Politikerinnen und Politikern kein Tabu mehr. Dennoch scheint sich die Arbeitsauffassung von 24/7 in diesem Bereich nicht zu ändern. Klar, Politiker müssen für Presseanfragen erreichbar sein, für Wahlkreismitarbeiter im Fall von aktuellen Ereignissen. Aber wo liegen die Grenzen? Das hat sich auch die Grünen-Politikerin Antje Karpek gefragt und ein Buch über die Problematik geschrieben, nachdem sie einige Entscheidungen für ihr Leben und ihre Karriere zu fällen hatte. Macht und Müdigkeit heißt es. Und mein Kollege Moritz Küpper stellt es vor.
Es ist eine Nachricht aus dem politischen Berlin zu Beginn des Jahres, die ein wenig unterging.
Die Corona-Pandemie und die Belastungen als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium in der zurückliegenden Legislaturperiode hätten ihn an die Grenzen der physischen Belastbarkeit gebracht, erklärt Bareis.
Thomas Bareis, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, zieht die Reißleine, nimmt sich eine Auszeit und geht für einige Wochen in ein Kloster in Jerusalem. Eine Nachricht, ein Schicksal, das es nun durchaus häufiger zu geben scheint. Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der SPD-Politiker Michael Roth, hat sich in dieser Legislaturperiode bereits eine Auszeit genommen. Der Grund? Erschöpfungszustände. Oder die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, die aus privaten Gründen zurücktrat.
Und ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen.
In einer Zeit, in der Schlagworte wie Work-Life-Balance oder Achtsamkeit Konjunktur haben, in der Gewerkschaften für eine Vier-Tage-Woche kämpfen und in der von der neuen Generation Z, kurz Gen Z, die Rede ist, der es verstärkt um Selbstverwirklichung und Selbstliebe gehen soll, gibt es scheinbar eine größere Sensibilität. Aber auch in der Politik?
Am gesündesten wäre es mit Sicherheit zu sagen, wenn ich mich der Politik verschreibe, dann tue ich das voll und ganz, aber dann auch in einem Rahmen, der nicht auf komplette Selbstausbeutung setzt. Und ich finde, dass wir eine Diskussion darüber brauchen, weil Politik am Ende nicht nur die Regeln macht, sondern auch vorlebt.
Sagt Antje Karpik. Sie sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, führte dort 10 Jahre lang die Fraktion, war eine der mächtigsten Frauen der Hauptstadt und hat nun ein Buch verfasst. Macht und Müdigkeit, so lautet der Titel. Geschrieben hat Karpik es zusammen mit der Ghostwriterin Anna Maas. Untertitel: Eine überfällige Kritik unserer Politik der Selbstausbeutung. Die ersten Reaktionen.
Sehr viel Anerkennung für meinen mutigen Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und auch zu sagen, ich trete 3 Schritte zurück. Ich verlasse auch einen Weg, der mir eine steile Karriere auch noch weiterhin vorausgesagt hätte. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden und bin sehr viele Schritte zurückgegangen.
Warum? Das beschreibt Karpik in diesem Buch. Auf ein sehr anschaulich szenisches Vorwort, das zu dem Thema hinführt, folgen insgesamt 4 Kapitel. Im ersten, Status Quo, schildert Karpik sehr eindrücklich die Auswüchse ihres Politikerinnenalltags, auch die drastischen Auswüchse.
Gleichmäßig pulsiert der Herzschlag meines ungeborenen Kindes auf dem CTG, bis das Klingeln meines Handys das Gerät übertönt. Ich befinde mich im Vorraum des OP-Saals eines Krankenhauses und werde gerade auf die Geburt vorbereitet, als ich den Anruf entgegennehme. Ein Redakteur eines Radiosenders ist dran. Hallo Frau Karpik, können wir Ihnen ein paar Fragen bezüglich der Müllproblematik bei Großveranstaltungen im Tiergarten stellen? Klar, antworte ich routiniert. Und dann gebe ich wenige Minuten vor der Geburt meiner Tochter ein Radiointerview. Das war 2013. Nur etwa 1 Stunde nach dem Interview hielt ich mein 2. Kind im Arm. Es erschien mir völlig normal, buchstäblich bis zur letzten Minute der Schwangerschaft zu arbeiten.
Der Bedarf, der Sinn und Zweck dieses Buches zeigt sich allein in dieser Szene, sagt auch Karpik rückblickend.
Ich denke zum einen, um Gottes Willen, was für ein Maniac warst du? Und gleichzeitig weiß ich aber noch, wie ich mich gefühlt habe. Und das war für mich komplett normal. Und es war auch nicht schlimm. Es war nichts, was mich belastet hat in diesem Moment, sondern es war okay. Es hat mich auch ein bisschen abgelenkt von meiner Aufregung. Aber die Außenwirkung ist natürlich fatal, weil das, also ich meine, schlimmer kann man nicht in den hintersten Winkel des Privatlebens und des Intimlebens hineinkriechen, als in eine Geburtssituation hinein.
Karpik macht hier den Bedarf einer Debatte über solche Zustände mehr als deutlich. Denn bereits 1 Tag nach der Geburt ging es weiter. Das Krankenhausbett wurde zum Büro umfunktioniert.
Für mich war so ein Verhalten völlig normal. Und auch in meinem Arbeitsumfeld fand es niemand seltsam, dass ich mir keine Pause gönnte. Erst durch die Reaktion von Menschen außerhalb der Politik fiel mir auf, dass dies mitnichten für alle Menschen normal ist.
Kapitel 2 behandelt unter der Überschrift Die kollektive Erschöpfung einen Erklärungsversuch, warum die Lage so ist, wie sie ist. Karpiks These, es seien die Folgen des Patriarchats, es brauche mehr Emanzipation und des Kapitalismus.
Trifft man Leute auf einer Party, die man noch nicht kennt, ist oftmals die erste Frage: Und was machst du so beruflich? Diese Unterhaltungen sind zwar per se nicht schlimm, da die Arbeit einen großen Teil unseres Lebens ausmacht. Doch es wird problematisch, wenn Menschen ihren Selbstwert einzig auf Grundlage ihres Jobs aufbauen und sich somit wertlos fühlen, wenn dieser wegbricht.
Genau, ein solcher Umbruch wird in Kapitel 3, Revolte statt Resignation, ausbuchstabiert, bevor zum Abschluss das Ergebnis, also ein neuer Zustand, skizziert wird.
Je früher wir einsehen, dass Kipppunkte erreicht sind oder sich bald einstellen werden, desto kontrollierter und geplanter können wir agieren. Ich halte es daher nicht nur für sinnvoll, sondern für notwendig, dass wir diese Transformationen jetzt starten. Wir brauchen eine Gesellschaft, die auf ein solidarisches Miteinander setzt und ihre demokratische und freiheitliche Grundordnung verteidigt. Und natürlich müssen wir Krisen und damit zukunftsfest werden, um uns für die nächste Pandemie, Rezession sowie für den Klimawandel zu wappnen.
Eher allgemeine Forderungen wie Verdienste erhöhen, Kosten reduzieren, der Verweis auf Antidiskriminierung, aber auch allgemeine politische Themen wie die Bekämpfung des Fachkräftemangels bestimmen nun den Inhalt. Das Buch ist anschaulich geschrieben, mit mitunter persönlichen Einwürfen. Diverse Fußnoten belegen einzelne Punkte und dennoch, das Buch, dessen Kraft zu Beginn in den persönlichen Schilderungen der Umstände für politisches Personal liegt, verliert über die rund 200 Seiten seine Kraft. Denn KPEC steuert eher auf größere gesellschaftliche Strömungen zu. Klimawandel, wirtschaftliche Ausbeutung, das Patriarchat, die Themen der Gen Z.
Gleichzeitig hat halt gerade die Gen Z diesem immensen Leistungsdruck und auch ausbeuterischen Arbeitsstrukturen eine klare Absage, was wiederum zu Konflikten mit anderen Generationen führt. Ich finde das super spannende Diskussionen, die uns vielleicht auch helfen können, gemeinsam zu neuen Modellen zu kommen. Insofern glaube ich, dass der Ansatz meines Buches auf jeden Fall bei der jüngeren Generation auf mehr Gegenliebe stoßen wird oder auf offene Ohren stoßen wird als wahrscheinlich bei älteren, konservativeren LeserInnen.
Und auch bei Menschen, die sich speziell für den Bereich der Politik Lösungsansätze jenseits von Marathon- oder Mammutsitzungen erhoffen.
Moritz Küpper war das über Macht und Müdigkeit, eine überfällige Kritik unserer Politik der Selbstausbeutung. Verfasst von Antje Karpek und Anna Maas, im Kösel Verlag erschienen, die 235 Seiten kosten 22 Euro. In regelmäßigen Abständen stellen wir Ihnen bei Andruck auch Kinder- und Jugendbücher über politische Themen vor, so auch das folgende. Denn es gibt nicht viele Bücher über Menschenrechte, die sich explizit an Kinder wenden. Kein Wunder, komplexe juristische Termini kindgerecht zu erklären, ist alles andere als einfach. Die spanische Sozialanthropologin und Ökofeministin Yayo Herrero hat zusammen mit dem Illustrator Luis de Mano ein Buch für Kinder ab 8 Jahren herausgebracht, das jetzt unter dem Titel »Alle Menschen haben Rechte« auf Deutsch erschienen ist. Dina Netz stellt es vor.
Yayo Herrero ist Forscherin und Aktivistin. Dass sie und der Illustrator Luis de Mano kein rein informatives Sachbuch im Sinn hatten, macht schon das Titelbild klar. Unter dem Schriftzug »Alle Menschen haben Rechte« marschieren ganz verschiedene Figuren, viele weiblich, viele dunkelhäutig, viele fahnenschwenkend, strammen Schrittes voran. Das Kindersachbuch ist gut lesbar gedruckt, in knalligen Farben illustriert und spricht seine junge Zielgruppe direkt an.
Hallo du! Alle Menschen, dazu gehörst auch du, verdienen Respekt und Wertschätzung. Unabhängig davon, wo wir geboren wurden, wie viel wir besitzen, woran wir glauben oder wie wir denken.
Yayo Herrero beginnt ihr Buch mit einem Blick in die Geschichte und der Feststellung, dass die Idee von Rechten für alle schon viel älter ist als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.
Einer der ersten Versuche, so etwas wie Menschenrechte zu verfassen, stammt aus dem Jahr 539 vor Christus. Die Armee von Kyros II., dem Großen, eroberte Babylon und wurde König des alten Persiens. Als König befreite er versklavte Menschen und erklärte das Recht aller Menschen auf freie Religionswahl und die Gleichheit der Menschen unabhängig von der eigenen, durch Diskriminierung geschaffenen Position.
Die Übersetzung von Jesenia Leon Mesu holpert auch an anderen Stellen etwas. Yayo Herrero erzählt außerdem vom Irokesenbund des 15. Jahrhunderts und vom Pakt der Tüchtigen, den arabische Stämme um 590 nach Christus schlossen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass die Menschenrechte keine westliche Errungenschaft sind, wie viele glauben. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist im Buch in vereinfachter Form abgedruckt. Und die zusammenhängenden Themen wie persönliche Rechte, Rechte im Verhältnis zur Gemeinschaft, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte werden erläutert. Erläutert, indem Yayo Herrero anhand einzelner Begriffe wie Apartheid oder Folter erklärt, wodurch Menschenrechte missachtet werden. Oder indem sie mehr oder weniger berühmte Personen ganz knapp porträtiert, die für bestimmte Rechte eintreten. Beispielsweise Julian Assange unter Gedanken- und Gewissensfreiheit oder Malala Maiwand.
Sie ist eine afghanische Journalistin, die sich in den Medien für die Rechte von Kindern und Frauen einsetzte. Sie und ihr Fahrer wurden am 10. Dezember 2020 vor ihrem Haus getötet. Die Ermordung wurde vom Islamischen Staat beansprucht.
Mit solchen Informationen können wohl eher ältere Kinder umgehen als die angegebene Zielgruppe ab 8. Außerdem sollten Erwachsene die Lektüre unbedingt begleiten. Nach den Menschenrechten, die für jeden Einzelnen gelten, wendet Yayo Herrero sich, wiederum mit vielen Beispielen, den kollektiven Rechten zu. Ihre Texte sind kurz, dicht und enthalten viele sehr komplexe Begriffe. Das Glossar am Schluss erklärt gerade mal 4 davon. Nicht nur ein 8-jähriges Kind dürfte bei solchen Sätzen aussteigen.
Das permanente Völkertribunal ist ein Ort der Anklage in den Diensten von Gemeinschaften, die sich von der internationalen Justiz im Stich gelassen fühlen. Seit 40 Jahren beruft es Gerichte aus ExpertInnen und Intellektuellen zu Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein.
Natürlich ist es alles andere als einfach, das permanente Völkertribunal oder andere Institutionen und juristische Begriffe kindgerecht zu erklären, doch viele Passagen sind einfach zu abstrakt. Andere wiederum inhaltlich problematisch. Antisemitismus zum Beispiel verortet die Autorin vor allem in Österreich und Deutschland. Kein Wort über arabischen Antisemitismus, was angesichts der aktuellen Situation im Nahen Osten wie ein politisches Statement wirkt. Die Aktionen der umstrittenen Klimaschutzbewegung Letzte Generation problematisiert Herrero nicht. Die Medien verbreiten bei ihr manchmal Falschnachrichten. Bedauerlich, dass an diesen wenigen, aber irritierenden Stellen die linke Aktivistin nicht vom Lektorat gebremst wurde. Bei aller Detailkritik hat dieses übersichtliche, von Luis de Mano anschaulich illustrierte Kindersachbuch ein überzeugendes Anliegen. Es zeigt anhand vieler Beispiele, auf der ganzen Welt haben Menschen je nach Herkunft, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, sexueller Vorlieben oder sehr verschiedene Möglichkeiten, ihre Rechte einzufordern. Von gleichen Rechten für alle sind wir erschreckend weit entfernt. Diese Schieflage führt das Buch deutlich vor Augen und es sensibilisiert dafür, dass jede und jeder Einzelne etwas dafür tun kann, dass alle Menschen gleich behandelt werden.
Meine Kollegin Dina Netz besprach Yayo Herreros und Luis de Manos Buch »Alle Menschen haben Rechte«, im Leikamp Verlag erschienen, übersetzt von Yesenia Leon Mesu. Die 72 Seiten sind für 22 Euro zu bekommen und empfohlen ab 8 Jahren. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel und die Frage der Staatsräson. Im Buch des Politikwissenschaftlers Daniel Mawetzki. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Lauschen.